Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Sparringspartnerin für das Top-Management und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Gehörst du eigentlich auch zu den begeisterten LeserInnen des Real Book of Work? Dann könnte nämlich interessant für dich sein, dass es nun auch ein zweitägiges Inhouse-Seminar dazu gibt. Für weiterführende Informationen zu diesem, wie ich finde, einzigartigen Format, schreib mir doch einfach auf LinkedIn oder eine Mail an akademie@become-better.org. Und schon hast du den ersten Schritt getan, das Buch und natürlich auch uns als Autorinnen in deine Organisation zu holen. Heute habe ich mal wieder eine sehr, sehr spannende Gästin für dich eingeladen und ich verrate schon einmal ein paar Stichworte zu ihr. Sie kommt aus einer Unternehmerfamilie, sie hat Philosophie studiert und dann gleich noch ein Schauspielstudium nebenbei abgeschlossen. Sie beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit Dramaturgien, berät aber nicht nur DrehbuchautorInnen und ist schon lange nicht mehr nur in Theater, Schauspiel und Film unterwegs, sondern steuert auch als systemische Organisationsberaterin transformative Prozesse. Und über die Verbindung von beidem möchten wir uns heute auch austauschen, nämlich über Transformationsdramaturgien. Heute bei mir im Podcaststudio ist Verena Michel. Ja, herzlich willkommen, liebe Verena. Wir haben es geschafft.
Ja, wunderbar. Herzlich willkommen auch sozusagen oder schön, dass ich dabei sein kann. Christina, endlich hat es geklappt. Es freut mich wirklich.
Genau, jetzt habe ich dich anmoderiert. Was magst du gerne korrigieren, ergänzen?
Was ich korrigieren oder ergänzen möchte oder so ein bisschen einebnen möchte, ist, dass ich tatsächlich leidenschaftlich die Schauspielausbildung auch tatsächlich noch während des Philosophiestudiums betrieben habe, aber in dem Beruf selber nur ganz kurz verweilt habe, weil ich dann festgestellt habe, dass meine Leidenschaft tatsächlich auf diesen Veränderungsprozess fokussiert ist, der während der Proben passiert und an dem Spielen selber hatte ich dann gar nicht mehr so großes Interesse. Und das ist für Dramaturgen und für Dramaturginnen gar nicht so unüblich. Ja, man denkt immer so, ups, ich bin nur ich diejenige, der das so geht. Aber das ist ein klassischer Vorläufer oder eine Vorlaufphase für diesen Beruf. Und ich bin dann an die TU gegangen, habe Medienberatung studiert, mich mit Systemtheorie beschäftigt und dann meine Abschlussarbeit über systemische Strukturaufstellung für den Film geschrieben und damit dann auch gleich ausgegründet. Das wäre das jetzt noch mal so ein bisschen abgerundet.
Ja, das habe ich ja ganz vergessen, völlig unterschlagen, das Studium. Genau. Ja, spannend. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich ja auch nach dem Psychologiestudium auch noch an der Schauspielschule war.
Ich habe es gelesen. Genau. Das war nicht mehr so spannend.
Ja, genau. Aber ich musste mich irgendwann entscheiden. Und ich muss sagen, ich bin eine ganz okay Schauspielerin, aber nicht brillant. Das ist eh schon so ein hartes Brot, finde ich, da irgendwie wirklich erfolgreich zu sein, gutes Geld zu verdienen, ist nicht so einfach. Und ich arbeitete ja vorher schon viele Jahre als Trainerin und als Coach. Und da hatte ich immer den Eindruck, das kann ich richtig, richtig gut. Und dann war auch die Entscheidung gar nicht so schwer zu sagen, nee, ich bleib mal lieber dabei. So, das vielleicht noch als kleiner Einschub von meiner Seite. Ja, lass uns doch in dein Leben noch ein bisschen anders eintauchen. Welche drei Ereignisse magst du denn mal mit uns teilen, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
Ja, ich habe diese drei Ereignisse jetzt nochmal, ich wusste ja, dass diese Frage kommt, selektiert mit dem Fokus, dass es Sinn macht für das Thema Transformationsdramaturgie. Und tatsächlich, das erste war ausgelöst durch Gunther Schmidt bei einer Weiterbildung, der uns allen dann mal nochmal vor die Nase hielt, dass wir alle, die da sitzen, eigentlich nur eine Art Weiterqualifizierungsprogramme sind, so als Trainer und Beraterin. Und dass die Hauptqualifizierung eigentlich ja viel früher in der Kindheit nämlich stattgefunden hat, mit viel zu großen Aufträgen, an denen wir uns abgearbeitet hätten. Das wäre sozusagen eigentlich so die Basisprogrammierung gewesen. Und dann haben wir alle natürlich ganz fürchterlich gelacht. Wir waren so ein Haufen Mediatorinnen und BeraterInnen und Coaches. Und jeder sinnierte und jede sinnierte so, was das denn bei ihr war. Und dann ist es tatsächlich so das, was du vorhin angesprochen hast. Ich bin in einer hoch eskalative Phase in der Übergabe der Unternehmensfamilie von der dritten auf die vierten Generation hineingeboren worden. Und das war das die Familienseite meiner Mutter. Und mein Vater war damals schon, als ich geboren wurde, selbstständiger Wirtschaftsprüfer. Und ich bin in einen Dauerdiskurs über Organisation hineingeboren worden. Ich glaube, das ist tatsächlich prägend. Ja, und natürlich, um da irgendwie als kleiner Stöpsel dran teilzuhaben, damit man mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, übt man sich dann ganz früh in fürchterlich klugen Sachen, die man so als Beitrag beim Mittagessen dazugeben kann. Und ich glaube, das hat mich dann auch später wieder eingeholt, denn ich bin dann wirklich erstmal ins Philosophiestudium geflohen und dachte, ich möchte mit all dem nichts zu tun haben, denn Unternehmensfamilie und Familienunternehmen, das ist ein herausforderndes Thema, das hat sehr viel mit Transformation Journey und Transformationskompetenz zu tun. Und ich wollte erstmal ganz so anders hin in die pure Erkenntnistheorie und dann hat es mich über Wittgenstein in den Bereich des Erfahrbaren gebracht. Und dann ist auch all das passiert, was ich vorhin schon gesagt habe. Und während meiner Diplomarbeit habe ich dann den heutigen Showrunner, Drehbuchautor und Regisseur Robert Krause kennengelernt. Der hat einer seiner Drehbücherprojekte zur Verfügung gestellt für meine qualitative Studie. Und damals war die Heldinnenreise, die wahrscheinlich doch sehr viele schon mal oder zumindest schon mal von ihr gehört haben, gerade ganz frisch en vogue, ist gerade nach Deutschland gekommen und ich habe natürlich auch als Dramaturgiemodell mit der gearbeitet. Viele kennen die auch aus dem Storytelling, aber natürlich auch im Kontext von Transformation. Und dann erzählte er mir von einer viel besseren und viel differenzierteren Heldinnenreise, die er für sich entdeckt hatte beim Entwickeln von Drehbüchern und Projekten. Und das war die Heldinnenreise und jetzt wird es gerade so ein bisschen ouch, nämlich mit der Gefahr, dass das jetzt möglicherweise kurz mal in der ESO-Ecke landet, das ist es aber eigentlich nicht. Nach den 22, ja, das ist immer so heikel. Ich habe mir auch ganz lange überlegt, ob ich das überhaupt verraten soll, aber ich mache es jetzt einfach, sonst wird das auch in der späteren Erzählung einfach nicht ganz stimmig, über die 22 großen Arkana des Tarots. Also auch dort findet sich tatsächlich eine Beschreibung der Heldenreise als ganz große Transformationsjourney von der Geburt bis hin zum Tod. Und dann ich habe über Drehbuchaufstellungen geschrieben, also haben wir eine Experimentierwerkstatt gehabt für Drehbuchaufstellungen und dann habe ich mir zu meinem Geburtstag, das war glaube ich der 31. gewünscht, dachte ich, wir machen jetzt mal ein ganz beklopptes Experiment. Ich lade jetzt 5 Leute ein zu meinem Geburtstag, das schenkt ihr mir. Und wir gucken mal, was passiert, wenn wir über diese Heldenreise, die haben wir so einen Kreis gelegt, wie die Heldenreise immer ausgelegt wird, als Aufstellungssetting gehen. Ich hatte schon viel Erfahrung in der Arbeit mit Bodenankern gemacht, so die kennt man ja auch so aus dem NLP, viele Coaches arbeiten damit und dachte mir, vielleicht passiert da irgendein Prozess.
Ja.
Und dann haben wir das gemacht und siehe da, wir haben alle einen ähnlichen Prozess erlebt. Der dauerte damals im Durchschnitt 30 Minuten. Und das war der Anfang eigentlich, Startschuss daraus, ein Modell und ein Aufstellungssetting auch für Drehbuchentwicklung und dann aber auch für tatsächliche Transformations- und Change-Prozesse zu entwickeln. So.
Mhm. Wow.
Ja. Fettes Ding. So. Jetzt.
Das war jetzt aber erst die zweite
Ereignis, ne? Ja. Da kommt noch was.
Genau.
Das dritte, dann darfst du mich gerne abkürzen, ja. Das dritte ist, und das ist jetzt 4, 5 Jahre her, ein Ereignis, was mich nochmal wirklich nachhaltig beeindruckt hat und mir auch nochmal im Kontext von Transformation die Relevanz von Vision nahegebracht hat, war, dass ich die große Ehre hatte, eine Regisseurin zu begleiten als Coach und Dramaturgin in so einer wirklich ganz wilden Kontextüberlappung von Rollen oder in Rollen bei einer großen Inszenierung oder für sie sehr bedeutsamen Inszenierung einer Erstaufführung einer sehr anspruchsvollen Dramatikerin in einem A-Haus in Berlin. Was für sie wirklich eine Riesenherausforderung war, denn das war nach einem Scheitern ein wieder aufs Pferd steigen. Und ich habe sie wirklich von der ersten Minute bis zur Premiere begleitet und dachte mir, meine Güte, wenn wir so als Organisation mal die Möglichkeit hätten, an so einem Probenprozess teilzuhaben, wir würden so viel über Transformation oder das, was eigentlich die beteiligten Personen betrifft, an Herausforderungen, man würde so viel lernen. Und es gab wirklich einen Moment, es war natürlich gerade Erstaufführung mit einem extrem abstrakten Stoff. SchauspielerInnen, die zwischendurch Gott weiß, was für Krisen bekommen hatte, wenn man das ganze Haus, was der Inszenierung plötzlich misstraut hat, das war wirklich alles an Herausforderungen und an Block oder an Hürden da, die man sich vorstellen kann. Und irgendwann, das war kurz vor der Generalprobe, stand die hier bei mir im Arbeitsraum und sagte dann, weißt du was? Ich habe jetzt nur noch eine Chance. Ich weiß nicht, ob meine Vision funktioniert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber ich muss es jetzt einfach durchziehen. Ich mache es jetzt, um es durchzuziehen. Und es ging ihr wirklich nur noch darum, zu bestehen und das auf die Beine zu kriegen. Ich fand, es war ein großartiger Erfolg und es war wirklich etwas, was ich bis dato nicht gesehen habe. Und dieses nochmal zu begreifen, was das Neue in die Welt zu bringen, mit als Hebamme, als Begleiterin und selber auch als Protagonistin, was das für einen bedeutet, das ist, da geht es wirklich um alles für einen kurzen Moment. Und das, was man dafür erntet, ist natürlich dann auch grandios. Aber erstmal geht es um Bestehen, ist alles. Ne? So. Ja. Das hat mich sehr geprägt.
Wow. Ja, spannend. So ein bisschen Gänsehaut kriege ich gerade, ehrlich gesagt, wenn ich dir zuhöre. Und ich glaube, das ist auch deshalb, weil ich gerade spüre, da steckt so viel drin, wo es sich jetzt ganz dolle lohnt, gemeinsam mal hinzugucken. So. Und vielleicht sortieren wir das mal so ein bisschen, versuchen wir doch mal ein bisschen vom Anfang zu starten. Macht ja Sinn, Heldenreise. Wir gehen jetzt mal los.
Richtig.
Zur Geburt gehen des Begriffes Dramaturgie. Weil, ne, wenn wir über Transformationsdramaturgie heute sprechen wollen, dann springe ich jetzt erstmal zur Dramaturgie. Und ich bin ganz gespannt darauf, was hast du für ein Verständnis davon? Was ist das? Und gibt es da auch vielleicht, ja, einfach bestimmte Haltepunkte, Haltegriffe, ja, wo man irgendwie, wenn man damit jetzt irgendwie noch nicht so viel zu tun hatte, sagen kann, da schaue ich mal hin. Oder ich stelle die Frage noch mal ein bisschen anders und du suchst dir einfach aus, worauf du antwortest. Wenn man eine Situation beobachtet, kann man die dramaturgisch beobachten oder braucht es dafür unbedingt mehrere Situationen? Also weil erst im Vergleich der Situationen oder weil auch erst durch das Hinzufügen von Zeit überhaupt sowas wie eine Dramaturgie entstehen kann?
Ich fange hinten an und gehe nach vorne. So. Es wäre sozusagen so eine Art Plotpoint-Dramaturgie. du hast natürlich, es ist genau Letzteres. Dramaturgie hat viel mit Rhythmus, also mit Muster in Zeit auch zu tun. Es braucht Kontexte. Eine einzelne Situation kann ich dramaturgisch, ich würde sie immer erstmal sagen, mit einer großen Wahrscheinlichkeit erstmal fehleinschätzen, weil ohne Kontext funktioniert sie nicht. So, das ist jetzt Dramaturgie erstmal im engeren Sinne ist natürlich die Struktur und Wohlgeformtheit von Dramatik, ja, also Bühnenstücken in ihrer ursprünglichen Form. Wir kennen ja alle in der Schule, glaube ich, fast alle irgendwann mal diese Kurven gesehen von Aristoteles. Das ist verdammt alt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, so viel Neues ist halt Aristoteles gar nicht hinzugekommen.
Nichts mehr passiert.
Ja, und das sagt doch mal, was für einen Bestand das hat. und natürlich die Haltepunkte, die kennen wir vielleicht auch noch in diesen Kurven. Es gibt sowas wie einen ersten Akt, es gibt eine Exposition. Ja. Wenn man jetzt geht, also es gibt immer eine Unterscheidung, wo etwas anfängt. Dramaturgie hat ja auch was mit, Dramatik hat ja auch etwas mit Geschichten zu tun, die auf der Bühne erzählt werden, die immer einen Anfang und ein Ende haben und sich bis auf ganz wenige Ausnahmen tatsächlich immer um Themen um Transformation drehen. Also etwas ist von einem Zustand A in einen bisher unbekannten Zustand B. Das geht früher ganz klassisch bei den Reihenformen entweder schlecht oder gut aus. In der Tragödie nicht so gut. In der Komödie versöhnt es sich dann irgendwann. Und es gibt dann beginnt das Ganze mit dem Einstieg. Es gibt so, das Thema entfaltet sich dann so im zweiten Akt, um das jetzt mal so ganz grobkörnig zu sagen, es kommt in irgendeiner Art und Weise zum Abschluss. Das hat also auch sehr viel mit unserer Wahrnehmung zu tun und unserem menschlichen Bedürfnis nach Schließung. So. Mhm. Habe ich jetzt ein paar von deinen Fragen schon beantwortet?
Ja, und die nächsten tauchen natürlich direkt schon wieder auf. Also, also Dramaturgie hat also was mit Kontext, mit Rhythmus, mit Haltepunkten zu tun, mit Anfang und mit Ende und mit Transformation.
Ja. So, das Ja kommt, es gibt tatsächlich eine Ausnahme. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist die indische Dramaturgie, aber das ist ein solcher so besonderer Fall, den würde ich jetzt mal außen vorlassen. Auch sie haben was mit Transformation zu tun, aber da hat die Dramaturgie nochmal per se eine andere Aufgabe. Da geht es tatsächlich um Erheiterung, wohingegen ja so mit Aristoteles, wir erinnern uns, dann ging es darum, um tatsächlich ja die Bürger wieder demokratiefähig zu machen. Es ging um die Reinigung von den Affekten. Also hat tatsächlich Dramaturgie und Theater auch eine Aufgabe in Gesellschaft. So, und die unterscheiden sich aber dann so ein bisschen. Okay. Jetzt kann ich, um das mal in Richtung Organisation zu schubsen, auch sagen, natürlich auch Prozesse. Haben, so etwas wie Dramaturgie. Man kennt das ja auch, vielleicht aus den Ausbildungen. Ich hatte das auch, dass wir mal so ein Drehbuch schreiben sollten von einem Veränderungsprozess. Und da gibt es ja einiges an Überlappungen. Und dann kommen wir so langsam auch zum Thema eben das Transformationsdramaturgie zu nennen. Jetzt Theater- und Filmmenschen würden den Kopf schütteln und sagen, das ist jede Dramaturgie. Ja? Aber um sie für uns griffiger zu bekommen, was sie eventuell eben in Organisationen für einen Beitrag leisten kann, habe ich das Transformationsdramaturgie genannt.
Okay. Vielleicht noch so eine Spezialfrage, ging mir auch gerade so durch den Kopf. Anfang und Ende sind ja häufig sehr willkürliche Setzungen. Also, weil wer sagt denn schon, dass das der Anfang und das das Ende ist? Also dafür braucht es ja jemanden, der oder die das dann bestimmt und komponiert, oder?
Dass der Anfang wird interessanterweise natürlich immer letztendlich in der im Rückblick gesetzt. Ne? Also ich merke, ich bin plötzlich in etwas drin und dann merke ich rückschauend, oh, das hat genau da angefangen. Das merke ich in der Regel ja nicht, wenn es beginnt. Ja? Oder es gibt das, wenn man das jetzt von, ich musste nur denken, es gibt so einen wunderbaren Walter Moers, da beschreibt er mal so, wie er auf seine Ideen kommt. Ja, so, dass er gemerkt hat, jetzt fange ich an, mich mit der zu beschäftigen. Und es ist tatsächlich immer so dieses Anspringen und dann er zeichnet das so wunderbar, schmeißt dann diese Idee immer wieder zurück in den See der Verdrängung, sagt, das ist alles Blödsinn. Und dann kommt die immer wieder rausgekrabbelt und drängt sich ihm auf. Ist ganz wunderbar gezeichnet. Das ist jetzt sehr vereinfacht und trivialisiert, aber so in diesem Prozess können wir die Anfänge setzen. Wenn wir merken, wir werden ein Thema, einen Impuls nicht los. So, und dann ist natürlich dieser Anfang, dieses trifft eine Unterscheidung, das ist dann eine Konstruktion, die wir im Nachhinein treffen. Aber so können wir für uns den Anfang setzen.
Ja.
Also genau. Das wie das Vorhaben, was eigentlich loslässt. Ne? So die klassische Heldenreise spricht dann ganz pathetisch von dem Ruf. So, ich das kann man auch erstmal so nehmen, wenn man damit mit sowas arbeiten mag.
Ja.
Man merkt, ein Thema ruft ein. Da beginnt die Unterscheidung.
Ja. Und Stichwort Heldenreise, das passt deshalb so gut, weil du eben sagst, ja, na klar, das ist eben eine klassische Dramaturgie, ja, so eine Heldenreise. Oder wieso passt es sonst noch so gut?
Ja. Es ist eine, das war die Dramaturgien bis dahin waren eigentlich alles Dramaturgien, die rein über die Struktur gingen. Erster Akt, Peripetie, in den zweiten Akt rein und so weiter und so fort, die diese Wendepunkte immer definiert haben. Und die Heldenreise war so die erste Dramaturgie, die so als Universaldramaturgie über Archetypen funktioniert haben. Archetypen, Metaphern von Zuständen, in denen wir sind. Ja, während solcher Transformationsprozesse. Und das ist dann nochmal deutlich ausdifferenzierter und hat vor allen Dingen stärker den Fokus auf aus der Perspektive der Erlebenden. Na, das ist nicht mehr so eine Draufsicht eines 3D-Modells. Ich bin davon ganz stark getrennt, sondern die Heldenreise selber. Deswegen sagt man auch so, das erste Buch, was zur Heldenreise in Deutschland erschienen ist, hieß auch The Writer's Journey. Ja, also nicht, da ging es auch so um die Odyssee des Drehbuchschreibens, denn auch diejenigen, die so einen Prozess entwickeln, erleben diesen Prozess. Und das wird bei keiner anderen dramaturgischen Modell so deutlich wie bei der Heldinnenreise.
Ja, vielleicht Stichwort Lesetipp an der Stelle. Also Hörer, Hörerin sagt sich gerade, oh, habe ich alles schon mal gehört, Heldenreise, oder habe ich auch noch nie gehört. Aber jetzt ist genau der Zeitpunkt, dass ich mich da noch mal tiefer einlesen möchte. Wo würde ich das dann am besten tun?
Also tatsächlich, die anspruchsvolle Variante und auch ein bisschen anstrengende Variante ist in der Joseph Campbell selbst, The Hero with a Thousand Faces. Mhm. So ist sehr stark von jungianischen Psychologie geprägt. Das macht es für mich auch teilweise sehr schwierig, aber das zeigt tatsächlich nochmal die Heldenreise in ihrer ganzen Ausdifferenzierung. Das war ja ein Mythenforscher und der hat nach einer Universalstruktur in Geschichten gesucht.
Du meinst nach C.G. Jung?
Ja, genau, nach C.G. Jung. Habe ich das gerade etwas geschliffen? Pardon, nach C.G. Jung. No? Mhm. Also sehr stark davon geprägt in der Anschauung der Archetypen natürlich. Dann gibt es, das ist glaube ich 2000 nach Deutschland gekommen, eben das berühmte Buch von Christopher Vogler, The Writer's Journey. Und dann gibt es auch von Gilligan und Dills eine Heldenreise, die, wenn man so jetzt in der Selbstentwicklung mit dem Thema beschäftigt ist, dann auch, glaube ich, ganz inspirierend ist.
Okay, super, vielen Dank. Wir packen das in die Shownotes. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, kannst du dann da gleich mal nachsehen. Und natürlich, wenn es geht, du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben, liebe Verena. Ich weiß nicht, ob der Open Source ist.
Nein, leider nicht.
Okay, dann können wir den leider nicht verlinken. Okay.
Genau.
Man muss auch mal was wegnehmen können.
Genau.
So, jetzt kommen wir mal in die Praxis, nämlich diese Transformationsdramaturgien, all das, was dich da fasziniert, all das, was du da im Gepäck hast. Wie genau nutzt du das denn jetzt, wenn du Organisationen begleitest? Magst du mal einfach einen Schwank aus deinem Alltag erzählen, wie du da mit diesen Dramaturgien arbeitest?
Ich kann das erstmal so von der Struktur her ganz schwankfrei beschreiben und dann aber auch gerne mit Schwank. Also erstmal ist es für mich in der Begleitung bei großen Projekten eine Orientierung. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Jetzt komme ich doch schon gleich mit dem Schwank, hast du mich bekommen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich begleite seit sehr langer Zeit Unternehmensnachfolge in einem mittelständischen Unternehmen. So, kein Familienunternehmen oder nur ein halbes. ich brauche dafür als Beraterin wirklich einen langen Atem, weil es gibt immer intensiv, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dann gibt es wieder intensive Phasen, wo man ganz viel mit dem Kundensystem arbeitet, dann müssen die wieder irgendwie gären. Und um da eine Orientierung zu haben, wo sind wir eigentlich in diesem Prozess und was passiert hier gerade? Weil diese einzelnen Phasen der Heldenreise umreißen auch immer so ein bisschen den Raum der Kontingenz, also was ist hier eigentlich gerade möglich? In welchen Bereichen wird hier gerade entschieden? Das nutze ich, um zu wissen, wenn das gerade über so lange Zeit, das geht jetzt wirklich über 3, fast 4 Jahre, wenn das nur so eine lange Zeit kriegt, dass ich wieder Spannung in den Prozess reinbekomme und weiß, wie es weitergeht. Ja, das ist so eine Landkarte, die mir da eine Orientierung gibt. Es gibt Führungskräfte, die tatsächlich sehr aufstellungsaffin sind. Das hatte ich bei einem sehr großen Verkehrsunternehmen, da war ich ganz erstaunt. Sogar seitens der Ingenieure, mit denen habe ich dann nicht über, das war natürlich nicht mit den Tarotkarten, sondern das habe ich schon verschlüsselt, sodass es ein Business anschlussfähig ist. Mhm. So die einmal auf dem Boden simuliert und habe mit denen tatsächlich selber so eine Landkarte ihres Transformationsprozesses entwickelt. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Damals ging es noch um den Übergang einer Matrix-Organisation, da müssen wir jetzt nicht sprechen. aber das wollten die unbedingt. Und dann haben wir tatsächlich geguckt, das hat sich über die Heldenreise als Aufstellungssetting, ja, sehr stark fokussiert. Wo merke ich, wo in der Abteilung kann ich sozusagen, wo ist es sinnvoll zu starten? Wen muss ich wann mit reinholen? Mit was für Widerständen, welche Qualität werden die Widerstände haben? Ja, du emulierst sozusagen tatsächlich einmal diesen Prozess in diesem Aufstellungssetting. Und auch wenn das später abweicht, haben doch alle einen ganz starken Eindruck davon bekommen, was auf sie zukommt, und diese ganzen Widerstände und all das, was auch passiert ist, konnte dann anders kontextualisiert werden. Ja, weil es gibt gerade bei der Heldenreise so zum Ende hin, wenn wirklich das Neue anfängt, sich als Qualität im alten System zu manifestieren, gibt es eine unglaublich lange Strecke des wirklich brutalen Widerstandes, so wie ich ihn vorhin schon mal bei der Theaterpremiere beschrieben habe, was so im Probenprozess passiert ist. Und um das so brutal zu sagen, das muss auch genau so sein. Und wenn ich darauf vorbereitet bin und wenn ich weiß, dass ich in dem Moment wirklich desperate bin, so verzweifelt bin, dass ich möchte es eigentlich hinschmeißen. Ich bin auch so enttäuscht von allen oder was auch alles dann ist. Es ist ja jetzt viel zu klein gemenschelt, was ich gerade sage. Das ist ja meistens auch in der Verantwortungslast, was da im Budget ist, noch unterwegs ist, viel größer. Wenn ich darauf vorbereitet bin, dass das genau in dieser Gewalt, das ist es wirklich, erstmal auf mich zukommt, dann kann ich diese Phase besser überstehen. Und ich habe auch eine Idee davon schon im Vorfeld, was eigentlich losgelassen werden muss. Und das kann ich dann auch besser kommunizieren. War das so ein...
Ja, ich grüble gerade so drauf rum. Ja. Und mir gehen so ein paar Sachen durch den Kopf. Ich schmeiße jetzt einfach mal hier auf den Tisch, auf den imaginären, nämlich so die Frage, wenn man mit so einem, ich nenne es jetzt mal, mit so einer Orientierungshilfe, mit so einer Landkarte da so reingeht, dann... Also ich kann das total nachvollziehen, dass das eine Orientierung gibt oder dass es auch eine Erwartbarkeit herstellt oder so eine, ne, es erklärt dir, was da passiert. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, findest du damit nicht auch lauter selbstversteckte Ostereier? Also warum sage ich das? wenn du ganz kurz nur noch mal einmal, damit du auch weißt, was ich meine, ne, mit selbstversteckte Ostereier. Zum Beispiel, wenn du sagst, es ist mit Widerständen zu rechnen, und dann weißt du, mit was für Widerständen und wann damit zu rechnen ist. So. Und da geht mir gerade, ich glaube, es war auch Gunther Schmidt, den ich das erstmalig habe sagen hören. Du hast ihn vorhin auch zitiert, das war auch einer meiner Lehrer schon damals schon im Praktikum während des Psychologiestudiums. Das sind keine Widerstände, das sind Kooperationsangebote. Also im Sinne von, ne, die Akteure, Akteurinnen in einer Organisation, die gehen nicht in Widerstand, sondern die sehen was du nicht siehst. Und die machen ein Angebot, dass du da mal hinschauen sollst. Und wenn ich das jetzt schon als Widerstand werte, dann komme ich natürlich auf ganz andere Ideen, wie man jetzt damit umgehen müsste, als wenn man das zum Beispiel als Kooperationsangebot deutet. So, nur ein Beispiel, ne? Und so könnte ich mir vorstellen, dass eben auch so Begriffe, die ich vielleicht mit reinbringe durch eben diese Heldenreise, vielleicht auch schon einen bestimmten Umgang bahnen oder so. So, lass mal die Klappe.
Nee. Also das ist jetzt kein rhetorischer Schwenkel, das meine ich tatsächlich ernst. Oder vielleicht ist es auch beides. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Es ist, du adressierst die Widerstände auch nicht so in der Form. Das Blöde ist, ich habe jetzt ja gerade von Aufstellungsarbeit gesprochen. Und das ist natürlich so ein bisschen immer so, erklär jemanden, wie Schwimmen ist. Das ist ja ein ganz stark erfahrungsorientierter Ansatz. Das heißt, du adressierst die Widerstände gar nicht so. Das eine ist, das als Widerstand zu erleben. Das andere ist natürlich, dass es adressiert ist als Kooperationsangebot. Und natürlich ist es total wichtig, dass man da nicht tatsächlich schon sprachlich oder sozusagen etwas, so ein Muster programmiert, in dem dann Wirklichkeit gewährt, also ausgewertet wird. Und damit schaffe ich dann künstlich sogar noch mehr Probleme, als vorher da sind. Das ist jetzt tatsächlich, da müssten wir jetzt in die Modelle reingehen. Das ist natürlich tatsächlich beim Podcast jetzt etwas schwierig. Dieses feinstufigere Modell der Heldenreise, das schützt, wie ich finde, ganz gut davor, solche falschen Rhythmisierungen zu produzieren. Und es geht auch tatsächlich mehr um das, wo ich mich als Protagonistin oder als Abteilung weiterentwickeln muss, vorentwickeln muss, weswegen ich das im Außen so erlebe, was mir entgegenkommt. Ja? Denn in der Regel wird ja oft was als Widerstand gewertet, was ein Kooperationsangebot ist.
Genau, ja.
Ja, also das heißt, da geht es tatsächlich darum, dass ich selber weiß, das ist jetzt wir erleben das jetzt so. Ja, weil so eine, aber es ist, aber es ist ein Teil dieses Prozesses, dass das gerade passiert. Und das ist nicht zu sagen, da geht jemand in den Widerstand mir gegenüber. So, hat das ein bisschen mehr Klarheit reingebracht?
Ja, also genau. Ich höre, du kannst da gut mitgehen, zu sagen, ja, na klar, man bringt da schon bestimmte Setzungen rein und gleichzeitig ist es aber eben auch gut, sich darüber klar zu sein und eben das auch immer wieder in Frage zu stellen, ne, was da so passiert. Du hast jetzt noch ein weiteres Stichwort gesagt, nämlich Aufstellungsarbeit. So, da kann ich mir das also so vorstellen. Ich glaube, ich habe auch irgendwann über dich gelesen, du hast über 1000 Aufstellungen gemacht oder so. Das ist ja der totale Wahnsinn. Ja.
25 Jahre, ja. Ja. Das sind inzwischen so viele.
Ja, aber es trotzdem finde ich total viel. Also selbst über 25 Jahre, ne? Das heißt ja, du machst das, keine Ahnung, mehrfach im Monat, ne? So.
Also tatsächlich, ich habe ja, das war bis Corona, war das schon Kerninstrument, würde ich jetzt sagen. Und ich habe das in der Selbstentwicklung gemacht, ich habe das für Organisationsentwicklung gemacht und daraus eben auch tatsächlich dann Beratungsansätze abgeleitet und eben auch für die Drehbuchentwicklung, Filmstoffentwicklung.
So. Ja. Und vielleicht hier auch gerne mal ein Beispiel, weil ich weiß, unsere Hörerinnen und Hörer, die fragen sich jetzt immer, was passiert denn dann da jetzt genau? Und ist das vielleicht für uns auch interessant? So, und was wäre denn vielleicht auch eine unternehmerische Situation, wo du sagen würdest, das ist genau richtig, jetzt holen wir mal hier bestimmte Menschen zusammen aus diesem Unternehmen oder dieser Organisation und machen jetzt dazu mal eine Aufstellung. Also mit wem arbeitest du da? Wie kommst du dann oder wie kommt ihr dann gemeinsam zur Auswahl? Wer nimmt dann daran teil? Was braucht es dann für ein Setting? Und an welchen Fragestellungen arbeitet man denn dann dort?
Also ich gebe aber mal ein Beispiel, was jetzt noch gar nicht so lange zurückliegt. Da gab es einen Führungswechsel, einen internen Führungswechsel in der Marketingabteilung von Softwareunternehmen. Die waren sehr offen für solche Ansätze und die sind dann von ihrer neuen Führungskraft tatsächlich fast das gesamte Team mit eingeladen worden einmal und der wollte auch tatsächlich mit uns in so einen Einstieg, der kannte diese Führungskraft, kannte meine Arbeit und hatte auch bei mir tatsächlich schon mal für sich selbst bei einer beruflichen Entscheidung mit dem Modell der Transformation Journey so eine Aufstellung gemacht und das ist wirklich so, dass du dann über diese Phasen dieser Prozessdramaturgie der einzelnen Schritte gehst und tatsächlich im Außen über Bodenanker deine wesentlichen Aspekte, jetzt wenn es um die Persönlichkeit geht oder nicht Persönlichkeit, wenn es um Selbstentwicklung geht, wichtige Protagonisten hast, die das beeinflussen und dann geht es wirklich Beat für Beat, also Schritt für Schritt und ich gucke, wer und was ist jetzt eigentlich, womit, mit wem oder was, mit was für einem Element oder mit wem interagiere ich eigentlich gerade? Wo geht mein Fokus hin? Wie verändert mich das und was macht das in dem nächsten Schritt und was brauche ich, um einen nächsten Schritt zu gehen? Ja, da geht es einfach auch so um ein kleines Loslassen und wie verändert sich dann die Qualität, wenn ich mit etwas Neuem im Kontakt bin? Und wir haben genau das, und zwar tatsächlich nur für den Anfang, da geht man nie komplett durch das ganze Ding, das ist viel zu aufwendig, sondern guckt, wo man gerade steht. Die hatten einiges vor mit dem, was sie auch einführen wollten, und die mussten auch tatsächlich, das war eine starke Veränderung auch von Führung und von einem Führungsprozess. Und wir haben dann diese einzelnen Elemente auch auf Bodenanker gestellt und das Team ist da. Also Stellvertreter sind nicht alles, waren nicht alle dafür offen. Ein paar wollten gern zuschauen, andere wollten gerne darüber gehen, sind dann in dieses Aufstellungssetting reingegangen, sind tatsächlich Schritt für Schritt rübergegangen, hat dann geguckt, okay, welche Abteilung ist jetzt gerade von dieser Veränderung zum Beispiel getriggert. Wir haben die Abteilung, also ganzen Stakeholder und sowas, die ganzen relevanten Umwelten, werden dann tatsächlich da auch auf Bodenanker mit aufgestellt. Das muss man sich wie ein Setting über ein Setting vorstellen. Man hat einmal so einen Kreis, der im Raum ausgelegt ist und dann mal über Karteikarten und da schreibt man wirklich drauf, welche Abteilung das ist, und welche Führungskraft oder welche relevante andere Mitarbeiter das eventuell ist, schreibt hier mit auf. Da kann man auch Technik mit aufschreiben, ja, die eventuell mit eingeführt wurde und hat so aus der, nutzt quasi die Intuition, all dessen, was man so zur Verfügung hat, um erstmal so eine Veränderungslandkarte für sich individuell zu erstellen. Die wird natürlich dann später immer wieder auch verändert. Aber das ist ein Verfahren, was relativ zügig geht. Ja, weil man vor allen Dingen, das ist meine Erfahrung, so schnell merkt, was gehört dazu, was ist relevant und was ist nicht relevant. In den einzelnen Sachen verschieben sich später Sachen nochmal, aber wir haben tatsächlich sowas wie so ein kleines Landkarte, würde ich das wäre, ist es wirklich nicht, eine Landkarte dessen, wo geht die Reise hin, wie sieht das aus und welche Herausforderungen kommen qualitativ auf uns zu. Mhm. Und das bringt einfach eine gewisse Achtung und Klarheit. Ja, und dann komme ich auch wieder dazu, dieses Erstellen der Vision, was ich vorhin gesagt hatte, wo ich gemerkt habe, wie wichtig die Vision ist, die kann ich auch mit ans Ende der Reise in den Raum reinstellen. Und es ist wahnsinnig interessant zu gucken, wie sich der Blick auf die Vision Schritt zu Schritt verändert, wie wichtig es ist, dass sie da ist und wie schnell man sie aus den Augen verliert und wie sie unterschiedlich immer wieder wahrgenommen wird und dann tatsächlich immer wieder neues Framing kriegt, ergänzt wird, Qualitäten dazu kommen, aber wie wichtig ist als Zugpunkt, als Ausrichtung, dass sie da ist.
Hm. Du, ich finde immer, ich kann mir das für so individuelle Entwicklungsprozesse wahnsinnig gut vorstellen und nicht nur das, da arbeite ich selbst in Coachings auch mit Aufstellungen oder mit Bodenankern, aber eben mit einer Person so. Und wo mir immer so die Fantasie fehlt und ganz bestimmt auch die Erfahrung und wo ich auch wirklich Unsicherheiten habe, ob das Sinn macht und es wahrscheinlich auch deshalb noch nicht großartig angeboten habe in Organisationsentwicklungsprozessen, ist, dass ich mich immer frage, wie kriegt man das denn hin, dass eben verschiedene Personen, die zum Beispiel gemeinsam ein Projektteam bilden und die gemeinsam in einer Organisation an einer Fragestellung arbeiten, also zum Beispiel, wie wollen wir uns in Zukunft hier ausrichten, wie wollen wir die Führungszusammenarbeit gestalten zum Beispiel? Und wir merken, wir haben da Handlungsbedarf oder wir gehen da jetzt in eine neue Phase rein, weil, nehmen wir mal irgendwas, die oberste Leitung hat gewechselt. So, und jetzt kommen wir in eine ganz neue Phase miteinander und wir nehmen das als Chance. Und jetzt sagen wir, wir haben hier auch gerade Schwierigkeiten, die Wertschöpfung so zu erbringen. Und jetzt gehen wir mal in so einen Prozess. So, und jetzt holen wir uns die Frau Grubendorfer oder die Frau Michel oder wen auch immer. Und jetzt lassen wir uns hier begleiten. So. Und da bin ich ehrlich gesagt noch nie den Schritt gegangen, zu sagen, so komm, wir gehen jetzt mal zu 6 zu 8 in einen Raum und machen das jetzt über eine Aufstellung. Weil, ne, mir einfach die Fantasie fehlt, wie kriege ich diese wie kriege ich die Brücke geschlagen? Und da habe ich jetzt die Hoffnung, dass du einfach ein paar Erfahrungswerte da teilen kannst. Wie kriege ich die Brücke geschlagen von dieser einen Person, die ja als Stellvertreter oder Stellvertreterin da durchgeht, also durch den Raum geht, sich in die verschiedenen Positionen begibt, und dort aus ihrer ganz individuellen Sicht jetzt Dinge konstruiert. So. Und wie kriege ich das aber jetzt übertragen auf eine ganze Gruppe? Also wie schaffst du das, dass die sich dann auf was einigen? Weil du kannst die ja schon allein, glaube ich, aus Zeitgründen nicht jetzt alle acht, nehmen wir mal an, es sind acht, alle acht durch diesen Parcours laufen lassen. So.
Nein. Also bin ich bei dir nicht. Auch wenn ich sehr viel Aufstellung gemacht habe. In der Organisationsentwicklung, das, was du sagst, bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig und würde tatsächlich bei dem, was du gesagt hast, erstmal mit einem gemeinsamen Modell, also bei Lego Serious Play oder sowas, dem würde ich erstmal immer den Vorzug geben. Das mache ich wirklich dann, wenn ich explizit danach gefragt werde. Ja, also wenn diese klassische Situation entsteht, und die entsteht natürlich bei mir mehr als bei, oder entstand bei mir und entsteht auch immer noch mehr als bei anderen, weil ich einfach mit Aufstellungen so bekannt worden bin, dass gesagt, könntest du das für unsere Organisation machen? Dann wissen die im Vorfeld eigentlich auch schon ein bisschen, worauf die sich einlassen. Und dann kannst du tatsächlich ein oder zwei Stellvertreter stellvertretend für das Team gehen lassen. So, das geht. Und dann kommen immer schon interessante Datensätze bei raus, wenn die sich drauf einlassen. So, und dann geht man auch nicht diese ganzen, was du kennst, das ist ja von meinem Modell, diese ganzen 18 Schritte oder 22 Schritte, das ist viel zu viel, sondern man geht wirklich eine Sequenz. Mit dem Mehrwert, dass die wirklich so mal beobachten können, Selbstreflexion haben, wie ist dem Team, sie haben eine Idee davon, wie es ihnen in dieser Veränderung geht, also wo sie angesprochen sind. Und da ist meine Erfahrung tatsächlich, dass ihnen das was bringt. Die kriegen Datensätze, die sie so vorher nicht bekommen hatten. Aber wie gesagt, das geht wirklich nur, und deswegen, ich bin da auch sehr vorsichtig, wenn es explizit beauftragt ist. So, und unter Jüngeren, auch gerade so, wir sind ja, glaube ich, beide in Berlin, bei den Startups gibt es ganz erstaunlich viele, zum Beispiel, die dafür tatsächlich offen sind. Ich bin ganz erstaunt, wer jetzt inzwischen hier alles tatsächlich sehr viel Organisationsaufstellung macht, wie viele Organisationen damit arbeiten. Und das geht immer über, dass du die Rollen über Bodenanker in den Raum reinbringst, und hast du immer auch schon mal tatsächlich eine große Distanz zur Person, sodass diese Sorge, wie das mal in den Anfängen der Aufstellung war, dass da viel zu viel Information in den Raum gehört, die da kommt, die da überhaupt nicht reingehört, sodass man davor tatsächlich auch geschützt ist.
Mhm. Aber ist noch mal, klar, ich, ja? Ganz kurz, ich schärfe nochmal nach meine Frage, weil ich glaube, ich hätte gar nicht unbedingt so die Sorge, das vorzuschlagen. Also, weil entweder es ist halt anschlussfähig oder nicht und dann eben nicht. Ja. So. Ich glaube, meine Schwierigkeit liegt eher darin, dass ich selber nicht so ganz sehe, wie kriege ich das eben hin, dass wenn ein oder zwei Stellvertreter jetzt dann was sagen, also die schildern ja ihr Erleben, dass dann die anderen sechs oder sieben Leute sagen, ja genau, so ist es. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die eher in so einer Situation sind oder es vielleicht auch eine Kultur gibt, wo es ganz wichtig ist, eine eigene Position zu haben oder vielleicht sogar, ne, in einen Gegensatz zu gehen und in eine Unterschiedsbildung zu gehen und immer wieder so, dass die dann eher sagen würden, ja, das ist ja spannend, dass die, weiß ich nicht, dass die Maria das jetzt so sagt. Also, das sehe ich ganz anders.
Ja, da gibt's natürlich, klar, da gibt's ein paar Tricks. Wenn du zum Beispiel tatsächlich, wenn du ein Team hast, ja, oder kleine Teameinheiten auch, die kannst du ja adressieren. Und wenn du genau das hast, dann kannst du sagen, du, dann wechsel doch mal aus, dann stell du dich doch mal dahin. So. Und in der Regel, so sind meine Erfahrungen, kommen die eher dadurch schneller auf einen gemeinsamen Nenner, weil sie merken, okay, wir laden Dinge mit einer unterschiedlichen Begrifflichkeit auf, weil sie doch etwas Ähnliches erleben. Ja, etwas Vergleichbares oder einen Erfahrungsraum haben. Und das reduziert dann später eigentlich tatsächlich auch in der Kommunikation Reibung. Auch wenn die danach in der Kommunikation ganz woanders landen. So. Mhm. So, also das wäre das, wie wenn man, wie gesagt, ich mache das nur, wenn ich explizit dafür angefragt werde, so, weil ich dann schon weiß, dass sie das wollen. So, und ich löse das immer auf, dass ich auch, wenn man ein sehr heterogenes Team hat, dann hat man ja trotzdem nicht meistens 12 oder 15 verschiedene Perspektiven, sondern man kann die ja clustern. Und dann kann man auch diese unterschiedlichen Teamperspektiven mit in den Raum bringen. So, dann geht das schon mal aus dieser Überindividualisierung, wo die Unterscheidung so wichtig ist, hinaus. Und das wird eben geeicht durch dieses gemeinsame Erleben.
Ja.
Erfahren. Und das reduziert, gerade eben in solchen Teams, obwohl die, ja, in solchen Teams dann im weiteren Verlauf Reibung in der Kommunikation.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du da dich da auf meine Spezialfrage jetzt eingelassen hast. Aber das, genau, das treibt mich schon so lange um.
Ja.
Und genau, da habe ich irgendwie auch noch nicht so richtig den Zugang gefunden. So, okay, aber vielleicht nochmal so Richtung Ende unseres Gesprächs. Transformationsdramaturgie. Magst du nochmal, also wir haben jetzt hier das ein oder andere schon im Raum gehabt, das ein oder andere schon benannt, wir haben auch das Thema Heldenreise als Stichwort, aber magst du nochmal sagen, mit welchen Stationen, ich nenne es jetzt mal so, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber mit welchen Stationen, Haltepunkten arbeitest du denn dann jetzt tatsächlich am liebsten und ja, genau. Welche wären das? In welcher Reihenfolge? Nur, dass wir es einmal nochmal so für die ordnungsliebenden Menschen, ich gehöre auch dazu, noch einmal so Schritt für Schritt erläutern.
Ja, ich muss mal gucken. Ich werde vielleicht auch versuchen, dass ich meine kleine Grafik irgendwie in deinen Shownotes noch verlinkt bekomme. Ja. Dann, da ist es dann wirklich nochmal von 0 bis 18 hintereinander aufgelistet. Aber tatsächlich die wichtigsten Haltepunkte sind erstmal Transformationsdramaturgie. Wir haben in irgendeiner Art und Weise eine Dreiaktstruktur, wo es etwas geht, dass ein Thema sich aufbaut und wir auch in dieser Zeit eine Organisation, ein Team Expertise aufbaut und sich vorbereitet für eine Veränderung. Das ist für uns immer total wichtig, um zu gucken, sind die denn eigentlich schon, haben die alles dafür getan, sind die sozusagen, ist alles da, dass man in so einen Prozess hineingehen kann? So. Das fängt an bei der Null, bei dieser Unterscheidung, das Thema kommt in den Raum und wir nehmen dieses Thema ernst, das Thema wird in die Organisation mit kommuniziert, wir fangen an, uns tatsächlich auch aufzuschlauen in dem Thema, holen uns daran Expertise ran. Ja, das ist das, wo auch die Phase Expertenberatung in Organisationen wirklich eine große Rolle spielt, weil sie Kompetenz aufbauen. Und dann geht es an den Punkt, das ist dann der sogenannte Kick-Off, eigentlich kann man bei uns immer sagen, in solchen Prozessen klassischerweise, geht es in den zweiten Akt, wo das Thema in die Organisation sozusagen hineinrealisiert wird, um das jetzt mal so ein bisschen mystisch auszudrücken. Ich konnte es gerade nicht glücklicher, weil ich gucke hier auf meine Grafik. So, und dann kommen wir diesen Punkt, den hattest du, glaube ich, auch mal erzählt, diesen The Point of No Return. Mhm. Ja, da gibt es plötzlich einen Punkt, wo wir merken so, oh Gott, das ist ja tatsächlich ernst geworden, was wir hier anfangen. Jetzt kommen wir überhaupt nicht mehr zurück. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich in die Veränderung rein. Dann gibt es so eine nächste Station und die kennen auch ganz viele. Das ist so, klingt sehr dramatisch. In der Heldenreise wird das dann auch verkörpert mit der Figur des Gehängten. Ja, das ist dann der Prozess, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Und das ist interessanterweise übrigens auch der Prozess, wo man dann wieder zurückgehen kann auf den Punkt Null und sich schnell wieder ein neues Beratungsteam reinholt und schnell wieder in einen anderen Veränderungsprozess reingeht. Denn dann geht es ums Loslassen. Mhm. So, ne, alles andere war bisher immer in dieser Phase, ist das aktiv. Wir treiben ein Thema voran. So im System, ja, das, und dann gibt es das, wo ich sozusagen auf das reagieren muss, wo ich mit dem arbeiten muss oder wo die Organisation mit dem arbeiten muss, was sie an Veränderungen angezettelt hat und das dann auch tatsächlich in der Organisation manifestieren muss. Und das ist das, wo ich auch vorhin sagte, das ist das nochmal, weil da wird wirklich so, wenn man in diesem Eisbergmodell gerne denkt, da geht es dann wirklich runter. So ans Eingemachte, da geht es um die mentalen Modelle auch der Organisation, die werden dann wirklich berührt und dort findet dann Veränderung oder dort wird dann eben aussortiert, damit das Neue da rein kann und das ist sicherlich somit das Spannendste. Das sind dann immer so in Filmen, ist das da, wo die große Krise ist, so der große Kampf, die große Auseinandersetzung und so weiter und so fort. Und dann integriert sich das wieder, so wie wir wissen, letztendlich, wie wir es bei Levinen, da geht es in den Freeze wieder, dann stabilisiert sich das wieder in einen Zustand, wo dann danach wieder die nächste Veränderung ansetzt.
Ja.
So. Aber glaube ich, wirklich interessant ist dieser Prozess, wenn so die neue Qualität schon da ist, die Organisation das in der Form auch schon kann und ist aber dann tatsächlich an die alten Überzeugungen und Glaubenssätze mentalen Modelle geht, da ist das, glaube ich, tatsächlich, wenn man sich das mal im Einzelnen anschaut, und ich stelle das auch gerne da zur Verfügung, dann ist das, glaube ich, wirklich ein hilfreiches Modell, da noch die Vorwärtsbewegung drin zu sehen. Denn gefühlt ist sie eine Rückwärtsbewegung, aber es ist tatsächlich genau das Gegenteil.
Ja, ich musste so schmunzeln, auch als ich deinen Artikel las, dass du meintest, ja, und das ist dann der Punkt, ne, wo man ganz schnell die Berater verabschiedet und sich neue reinholt. Ne? So,
ja,
damit man bloß sich nicht wirklich verändern muss.
Genau. So. Das ist so in der menschlichen Entwicklung, sagt man so, denn ab dann ist es dann so, da ist man so in der Midlife-Crisis. So, und dann wird dann ganz schnell das schnelle Auto gekauft und Gott weiß was gemacht und sich verjüngt. So. Und dann fängt man wieder von vorne rein, damit man in diesen persönlichen Reifungsprozess nicht reinkommt. Genau.
Ja. Um Gottes Willen, ja.
Ja. So, was wir alle ein bisschen, also man macht immer ein bisschen, ne, auch wichtig ist, das ist nie hier schwarz oder weiß. Es ist immer, wir gehen das immer alles zusammen. Ein Teil geht man zurück, ein Teil geht man nach vorne. Das ist auch mal wichtig, wo stehen wir mit was gerade. Ne, das ist, das gibt es nicht in Reinform.
Ja.
Nur das Rausschmeißen der Berater, das gibt es in Reinform.
Ja, genau, das erlebt man ja immer. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja wirklich schwierig, in Beratungsprozessen einen ordentlichen Abschluss hinzukriegen.
Ja.
Ne? Sondern es ist ja wirklich, also wenn man sich das mal anguckt, dazu gibt es sicherlich auch eine interessante Forschung, ich kenne sie nicht, aber vielleicht kennst du sie, aber ich würde sagen, erfahrungsbasiert ist es so und nach all dem, was man auch so hört aus dem Kollegen- und Kolleginnenkreis, die Projekte enden nicht ordentlich, sondern irgendwann ist es einfach zu Ende, aber es ist nicht wirklich fertig, so, ne? Und das ist vielleicht auch eine gute Erklärung dafür.
Ja, vor allem, man kann sich dann einfach so mit der Heldinnenreise, Transformation Journey, selbsttröstend zu Ende erzählen.
Ja, genau.
So einfach nur für einen selbst, für das kleine BeraterInnen-Ego.
Genau, genau. Was habe ich dich denn gar nicht gefragt, liebe Verena? Was du aber gern noch hinzufügen möchtest, damit du jetzt auch ganz zufrieden mit uns hier aus diesem Podcast rausgehen kannst.
Also ich bin gerade sehr zufrieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht sollte ich das nicht sein, aber mir fällt jetzt nichts mehr ein.
Ja. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr bei dir, liebe Verena. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht ein Abschluss war. In der Dramaturgie gesprochen, sondern dass das jetzt eher der Anfang für etwas war, wer auch immer jetzt hier zugehört hat. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare, gerne auf LinkedIn in den Shownotes. Und was hat dieser Podcast bei euch denn jetzt nun angerichtet? Und dir, liebe Verena, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
Sehr schön.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.